Mahlzeit.
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 Mahlzeit. Ja, was gibt's denn heute?
Mittagspause bei Radio Blau.
Ja, wunderschönen guten Mittag in der Sendung Mittagspause am Freitag, dem 7. November. Wir haben es genau um 12 und ja, ich bin Hilmar am Mikrofon und ich habe noch jemanden bei mir.
Hallo, ich bin Julia.
Genau, wir werden das heute moderieren und haben auch ganz interessante Themen hoffentlich rausgesucht. Da geht es einmal um eine Tagung über Subkulturen in der DDR und deren Verhältnis zur offiziellen staatlich erwünschten Jugendkultur sozusagen. Die findet seit gestern und auch heute noch dann in Halle an der Saale statt. Dann blicken wir auch noch auf das Chemnitz, auf die Stadt Chemnitz. Da ist ja immer noch bis zum Jahresende Kulturhauptstadt. Das sind verschiedene Veranstaltungen und ich habe da auch ein Gespräch geführt mit Leuten, die da eben ja auch Kultur machen und so auch vielleicht eine eigene Sicht darauf haben, auf diese Kulturhauptstadt. Dann beschäftigen wir uns noch mit den Gelenkveranstaltungen zum 9. November, dem Jahrestag der nationalsozialistischen Novemberpogrome gegen die jüdische Bevölkerung, auch in Leipzig. Zumindest haben wir da noch so Ankündigungen von Veranstaltungen am Wochenende. Das wird ja am Wochenende sein auch. Und dann ist auch am 8. und 9. November auch noch in Halle an der Saale eine rechte Buchmesse geplant. Darüber hören wir auch noch ein Gespräch, das sich da kritisch mit auseinandersetzt. Dann hören wir außerdem noch Ausgehtipps und Filmtipps. Damit beginnen wir auch. Du hast nämlich etwas rausgesucht, was Musik ist, ein Konzert sozusagen. Was hast du da rausgesucht? Was ist das für Musik? Warte. Das ist ein Konzert in der Moritzbastei, glaube ich.
Genau.
Oder?
Und zwar ist das die Band Leuchtstoff und wir hören uns davon jetzt ein Lied an. Das heißt Einfach sein.
Zu weit. Ich hab heute kein Ziel, die
Gruppe Leuchtstoff. Die spielen heute Abend, wie gesagt, in der Moritzbastei. Leider ist es allerdings ausverkauft, deswegen könnt ihr euch nur noch reindrängeln irgendwie auf anderem Wege. Aber ja, genau, wir haben noch weitere Ausgeh-Tipps. Heute Abend spielt die Bad Yar Gang. Das ist auch eine ganz interessante Gruppe, die so verschiedene musikalische Einflüsse aus dem europäischen, osteuropäischen Ländern so vermengen und ja auch schon eine Weile existieren. Die spielen heute Abend im Werk 2 ab 21 Uhr, ist das zu verfolgen. Hören wir vielleicht später auch nochmal kurz rein. Dann gibt es noch weitere Konzerte, aber auch weitere interessante Dinge. Die Euroszene läuft ja auch immer noch halt. Heute ab 19.30 Uhr dann ein ganz interessantes Performance-Stück zu sehen unter dem Titel Non-Aligned Newsreels von Mila Turajlić, eine Belgrader Tanztheater-Regisseurin sozusagen, die sich mit der Geschichte Jugoslawiens auch ein bisschen befasst hat in diesem Stück. Ist auch ein bisschen dokumentarische Performance, die so die Geschichte der jugoslawischen Staaten eben aufgreift und auch das, was daraus geworden ist. Also Geschichte sozusagen als Tanztheaterstück. Dann gibt es noch weitere Dinge, die los sind. Es gibt noch verschiedene andere Dinge, die morgen auch stattfinden, die ganz interessant sind. Ein Konzert zum Beispiel im Conner Island. Ein Sampler wird da released von dem Label 7030. Das ist ja so ein Hip-Hop-Zusammenschluss. Auch der Rapper MCE und El Sura und der Neue werden da zusammen auf der Bühne im Conner Island stehen. Die Release-Show auch eines neuen Samplers. Da haben wir vielleicht später auch noch Musik. Und natürlich hat gestern auch die Kinowoche begonnen. Da haben wir jetzt erstmal die Kinotipps, die Lars uns eingesprochen hat.
Filmstarts der Woche.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu den Kinostarts hier bei Aktuell, präsentiert von Filmriss, dem Kinomagazin hier jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr bei Radio Blau. Ihr habt vielleicht die letzte Woche komplett im Kino verbracht, es war ja immerhin Doc Leipzig und 250 Filme haben darauf gewartet, von euch gesehen zu werden. Viele habt ihr vielleicht mitnehmen können und ich muss euch sagen, ab dieser Woche könnt ihr eigentlich direkt wieder komplett im Kino verschwinden, denn es warten sage und schreibe 15 Filme darauf gesehen zu werden hier in Leipzig. Weiß nicht, wer die alle sieht. Wir haben zumindest einen guten Teil davon gesehen für euch, damit ihr wisst, worauf ihr euch freuen könnt, beziehungsweise ja, wo sich der Kinobesuch lohnt und wo eher nicht. Alles ausführlich natürlich am Samstag hier in der großen Runde bei Filmriss mit allen oder vielen Stimmen auf jeden Fall, die da zusammenkommen. Aber jetzt schon mal einen kleinen Abriss. Wir haben diese Woche den Horrorfilm Bone Lake, den sich der Flo noch anschauen wird. Wir haben das Dann passiert das Leben mit Anke Engelke und Ulrich Tukur in der Hauptrolle hier in einer sehr ernsten Auseinandersetzung, ja, damit was gewesen ist und die verpassten Chancen des Lebens und eine Ehekrise spielt da auch eine ganz wichtige Rolle. Dann passiert das Leben, also ein Drama in dieser Woche zu sehen in den Passage-Kinos im Regina-Palast in der Schauburg. Wir haben Der Mann, der immer kleiner wurde, ein Remake von dem erstaunlichen Mr. C, der Incredible Shrinking Man, Klassiker von Jack Arnold, hier jetzt in einer Neuauflage von Jan Kuhnen mit einem ganz wunderbaren Jean Dujardin in der Hauptrolle, läuft nur ein einziges Mal am Freitagabend um 22.50 Uhr im CineStar. Also ein Film, der ja quasi keine Leinwand gefunden hat sonst hier in Leipzig. Wir sind sehr gespannt auf How to Make a Killing. Das ist, so sagt man, ein französisch-belgischer Fargo von Franck Dubosc, der ja auch ein Vielfilmer ist und ein ganz besonderer Filmschauspieler und Regisseur auf jeden Fall aus Frankreich, bei dem man immer wieder gespannt sein kann, was einen erwartet. Hier halt eben ein ziemlich blutiger und verschneiter Thriller. How to Make a Killing läuft ab dieser Woche im Passage-Kino in der Regina und in der Schauburg. Wir haben in dieser Woche Mission Mäusejagd, schöner Weihnachtsfilm aus Norwegen, der mir sehr gut gefallen hat. No One Will Know, ein spannender Thriller aus Frankreich von dem Regisseur von Die Magnetischen, läuft in den Passage-Kinos, also lohnt sich auf jeden Fall auch. Peter Huyas Stay läuft an in dieser Woche von Ira Sachs mit einem ganz wundervollen Ben Whishaw in der Hauptrolle. Die Auseinandersetzung hier die letzten Tage quasi von Peter Huya und sein Interview in einem New Yorker Hotel. Es ist so viel in dieser Woche im Kino, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Wir haben natürlich Predator Badlands, der in allen Multiplex-Kinos anläuft. Dan Trachtenberg, der ja schon Prey gemacht hatte, hat jetzt hier quasi wieder die Predator-Franchise bearbeitet und wir sind sehr gespannt, wie das wird auf jeden Fall hier in einer ganz neuen Fassung mit Elle Fanning in der Hauptrolle. Wir haben in dieser Woche The Change, den wir schon gesehen haben, den die lieben Kollegen auch empfehlen. Ein Film über die derzeitigen Vereinigten Staaten eigentlich, um Manipulation, um Meinungsmache, um die aufstrebende Rechte. The Change ist eine fiktive Geschichte, aber eine, die ziemlich nah dran ist an der Realität von Jan Komasa inszeniert. Und wir haben den wirklich ganz großartigen The Secret Agent, der in dieser Woche im Passage-Kino und im Regina-Palast anläuft. Der neue Film von Cleber Mendoza-Filho ist mit Vanya Mora in der Hauptrolle wirklich ganz großartig besetzt und der hat den Film auch produziert. Man merkt das, da steckt ganz viel auf jeden Fall Leidenschaft dahinter und erzählt die Geschichte eines Mannes, der eben als Agent gearbeitet hat unter der Militärdiktatur und vieles verschwiegen hat, was jetzt ans Tageslicht kommt. Er sich immer noch auf der Flucht befindet und das Ganze wirklich ganz, ganz packend inszeniert, 160 Minuten lang. The Secret Agent, O Agente Secreto, läuft ab dieser Woche in den Passage-Kinos und im Regina-Palast. Schaut ihn euch an, schaltet ein am Samstag, hört alles ausführlich hier bei Radio Blau von 12 bis 14 Uhr bei Filmriss, dem Kinomagazin. Und wenn ihr dann noch Lust habt und Energie habt und einfach mal Bock habt, gepflegt, entspannt zu quizzen mit uns durch die Filmgeschichte, dann kommt rum. Nächste Woche Mittwoch ist es wieder soweit. Am 12.11. das nächste Filmriss-Filmquiz in der Moritz-Bastei und wir haben einen Haufen Gewinne für euch. Denn das Gute ist, an so vielen Filmen, die jetzt im Herbst und Winter starten, es gibt auch reichlich Preise zu den Filmen. Viel Merch, viel Bücher, viel Freikarten und vieles mehr. Also am Mittwochabend wieder beim Filmriss-Filmquiz in der Moritz-Bastei. Bis dahin, viel Spaß im Programm hier weiterhin bei Radio Blau. Wir hören uns am Samstag bei Filmriss. Bis dann, tschüss.
Das waren die Filmtipps und jetzt geht's weiter mit den Kurznachrichten. Ja, erstmal geht's um die Doc-Woche. Das Filmfestival Doc Leipzig hat in diesem Jahr knapp einen Publikumsrekord verfehlt. Insgesamt kamen wohl 53.000 Besucher und BesucherInnen zur 68. Ausgabe des Dokumentar- und Animationsfilmfestivals, wie die Veranstalter mitgeteilt haben. Im Vorjahr war der Rekord mit 55.000 Gästen aufgestellt worden. Der Besucheransturm zeige, wie groß der Bedarf nach der künstlerischen Auseinandersetzung mit weltpolitischen Fragen und mit diversen Lebensrealitäten sei, sagte Festivalleiter Christoph Terhechte. In diesem Jahr hatte das Leipziger Filmfestival 252 Filme aus 55 Ländern im Programm. Es war das sechste und letzte unter der Leitung von Christoph Terhechte. Er gibt den Posten aus privaten Gründen vorzeitig auf. Seine Nachfolgerin wird zum 1. Januar 2026 die Film- und Literaturwissenschaftlerin Ola Stassel sein. Die gebürtige Polin war zuletzt Co-Chefin des Neiße Filmfestivals im Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien.
Wie zahlreiche andere Städte Deutschlands war Leipzig im Jahr 1938 Schauplatz der nationalsozialistischen Novemberpogrome gegen die jüdische Bevölkerung. Das Grauen begann in den frühen Morgenstunden des 10. November 1938. Mitten in der Stadt wurden hunderte jüdische Bürgerinnen und Bürger angegriffen und verhaftet, ihre Wohnungen, Geschäfte und Betstuben gezielt zerstört. Die große Synagoge der jüdischen Gemeinde an der Ecke Gottsched-Zentralstraße, die am 10. September 1855 eingeweiht worden war, wurde in Brand gesteckt. In Gedenken an die Opfer lädt die Stadt Leipzig für den 9. November 2025 18 Uhr zur Kranzniederlegung an die Gedenkstätte in der Gottschedstraße ein. Oberbürgermeister Burkhard Jung und Katrin Ekielmann, Mitglied der israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig, werden Ansprachen halten. Nach dem Kaddischgebet des Rabbiners Eli Durs werden am Denkmal Kränze niedergelegt und eine Schweigeminute gehalten. Musikalisch umrahmt wird die Gedenkveranstaltung durch die Violistin Svetlana Judelitschew. Am 11. November 2025, 18.30 Uhr, eröffnet Oberbürgermeister Burkhard Jung in der unteren Wandelhalle des Neuen Rathauses die Ausstellung Bruchstücke, die November-Pogrome in Sachsen 1938. Eine Podiumsdiskussion mit dem Historiker Daniel Ristau, Initiator der Ausstellung, Philipp Graf, Leibniz-Institut der jüdischen Geschichte und Kultur, Simon Dubnow und Benjamin Damm, Arivovic Haus e.V. schließt sich an. Thematisch geht es um den Umfang der November-Pogrome in Sachsen und die Einordnung in den historischen Kontext.
Die EU-Staaten haben sich auf ein abgeschwächtes Klimaziel geeinigt und den neuen Emissionshandel für Gebäude und Verkehr um ein Jahr verschoben. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Sachsen e.V. hat das im Vorfeld der Weltklimakonferenz in Brasilien kritisiert. Die neuen Ziele der EU, wie auch praktisch aller anderen Länder, seien klimapolitisch fatal und rechtswidrig, hieß es in einer Pressemitteilung des BUND. Klimawandel und fossile Wirtschaft ruinierten neben dem Klima auch Natur und Biodiversität. Fossile Importe finanzierten direkt und indirekt den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und potenziell weiterer Staaten. Statt den Start des ETS2 zu verschieben, sei eine Beschleunigung nötig und ein sozialer Ausgleich der Mehrkosten für die wirklich Bedürftigen. Am 5.11.2024 haben sich die EU-Umweltminister auf ein EU-Klimaschutzziel für 2040 geeinigt. Diese Einigung sieht vor, eine Reduzierung der Treibhausgase um 90% gegenüber 1990 bis 2040 zu erreichen. Und 5% der Reduzierung können durch den Zukauf von Emissionszertifikaten im Ausland ausgeglichen werden. Zudem wurde die Einführung des EU-ETS2 für Gebäude und Verkehr um ein Jahr auf 2028 verschoben.
Ein ehemaliger Unterstützer der rechtsextremen Szene darf seine weitere juristische Ausbildung in Sachsen fortsetzen. Dazu hat das Oberverwaltungsgericht in Bautzen den Freistaat verpflichtet. Somit kann der Mann, der bereits das erste Staatsexamen Jura hat, an seinem juristischen Vorbereitungsdienst für Rechtsreferendare in Sachsen teilnehmen. Den Antrag des Bewerbers hatte das Oberlandesgericht Dresden mehrfach abgelehnt, weil es ihn für ungeeignet hielt. Begründet wurde dies mit dem langen Engagement in der rechtsextremistischen Szene. Demnach war der Mann Bewerber in der Jungen Alternative Sachsen-Anhalt und im Verein 1%. Das OVG gab der Beschwerde des Mannes nun recht. Man sei an den Beschluss des Sächsischen Verfassungsgerichtshofes gebunden, wonach ausschließlich strafbares Verhalten eine Verweigerung der Zulassung zum Vorbereitungsdienst rechtfertigen könne. Also nur dann, wenn der Bewerber die freiheitliche demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpft. Ein strafbares Verhalten konnte dem Antragsteller nach Angaben des Oberverwaltungsgerichts nicht vorgeworfen werden. Der Beschluss ist unanfechtbar.
Dann nochmal ein Blick in die Justiz, und zwar nach Leipzig. Die Justizministerinnen und Minister der Länder kommen nämlich am heutigen Freitag in Leipzig zu ihrer Herbsttagung zusammen. Unter anderem wollen sie darüber beraten, ob heimliche, voyeuristische Aufnahmen strafbar werden sollen. Einen entsprechenden Antrag brachten Nordrhein-Westfalen und Hamburg ein. Außerdem diskutierten die Ressortchefs der Länder über Möglichkeiten, Abschiebungen von Asylbewerbern in andere EU-Staaten zu beschleunigen. Dafür setzt sich das Gastgeberland Sachsen ein. Ein knappes Jahr nach der Todesfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt steht zudem ein verbesserter Opfer- und Zeugenschutz auf der Tagesordnung. Der Attentäter hatte Betroffenen aus der Untersuchungshaft heraus Briefe geschrieben. Sachsen-Anhalt setzt sich für Gesetzesänderungen ein, damit so etwas künftig nicht mehr passieren kann. Eine andere Diskussion dreht sich um die Frage, ob der umstrittene Paragraph 188 des Strafgesetzbuches, nämlich Beleidigung, üble Nachricht und Verleumdung von Politikern und PolitikerInnen, auf den Schutz von Journalisten und JournalistInnen ausgeweitet werden soll. Die Beschlüsse, die die Justizministerinnen und Justizminister auf ihrer Konferenz gefasst haben, haben keine unmittelbare Rechtswirkung. Allerdings gehen davon maßgebliche Impulse für die Rechtspolitik in Deutschland aus. Jetzt gehen wir auch gleich über und hören ein Gespräch, das ich geführt habe, schon am gestrigen Donnerstag. Da geht es um eine Tagung in Halle, die sich mit den Subkulturen der DDR beschäftigt und mit der damaligen Jugendpolitik, der Jugendkulturpolitik auch. Und ja, auch die Kriminalisierung von Subkulturen der DDR spielt darin eine Rolle. Jetzt bin ich im Gespräch mit Niklas Poppe über eine Tagung zu Subkulturen in der DDR. Das Teil eines ja auch schon länger existierenden Treffens, das 30. Halle-Forum. Was verbirgt sich denn eigentlich hinter diesem Halle-Forum?
An sich ist das als größtes Treffen von ehemals politischen Inhaftierten in Sachsen-Anhalt bekannt, ja, schon seit längerer Zeit, wie gesagt zum 30. Mal jetzt. Dort sind dementsprechend viele Leute, die mal unter anderem im Roten Ochsen bei der Staatssicherheit inhaftiert gewesen waren, aber auch beispielsweise Magdeburg in der dortigen Stasi-U-Haft, also dementsprechend politisch Inhaftierte aus DDR-Zeiten, zusammen mit Interessierten, mit Bürgerinnen und Bürgern, teilweise mit Lehrkräften, also Leute, die am Thema interessiert sind, kommen zu dieser Tagung und informieren sich, tauschen sich aus und das, wie gesagt, zum 30. Mal jetzt, ja.
Du bist ja auch selber an einem für Halle recht markanten und bekannten Ort, der Gedenkstätte Roter Ochse, als Gedenkstättenpädagoge tätig. Der Rote Ochse, der durch sein rötliches Gemäuer ins Auge sticht, ist ja schon seit 1842 und bis heute auch sozusagen Justizvollzugsanstalt. Wie gut ist denn dieser Zusammenhang von staatsfernen Subkulturen und Kriminalisierung derselben anhand der Geschichte des Roten Ochsen eigentlich dokumentiert? Also ja, gibt es da viele Erinnerungen von Menschen aus den Subkulturen, die dort inhaftiert waren? Habt ihr da viel Material sozusagen?
Ja, also es gibt schon was, das auf jeden Fall. Aber man muss schon sagen, dass diejenigen, die im Roten Ochsen inhaftiert waren, wie auch in anderen Stasi-Untersuchungshaftanstalten, vermehrt wegen der doch recht bekannten Problematik rund um Republikflucht inhaftiert waren. Das sind mitunter hier über 60% im Roten Ochsen gewesen. Und in den 80er Jahren, gerade in den 80er Jahren spitzt sich das dann aber auch im jugendsubkulturellen Bereich zu. Also hier gibt es dann auch Leute, die wegen sogenanntem Rauditum inhaftiert sind, beziehungsweise auch wegen anderer Gummiparagraphen, na, die wegen Zusammenrottung beispielsweise und die dann auch direkt aus dem Punk-Milieu stammen. Ja, also das ist eher der Fall. Es gibt dann auch Verbindungen zum Fußballbereich, beziehungsweise dann könnte man schon sagen Skinhead- und Hooliganismusbereich, wo dann auch rechtsextreme Äußerungen oder auch das Feiern vom Führergeburtstag wichtiger werden und die Stasi das dokumentiert und zumindest kurzzeitig inhaftiert. Ja, aber das sind tatsächlich Einzelgeschichten, die es aber gibt, ne, und die wir auch hier natürlich haben und mitunter in der Ausstellung drin haben.
Beschäftigt ihr denn euch auch mit der offiziellen Jugendkultur in der DDR? Also inwiefern ist ja auch interessant, gab es in der DDR vielleicht auch den Versuch, diese Subkulturen dann doch auch so mit den staatlichen Vorstellungen in Übereinklang zu bringen, also sie auf Linie zu bringen? Das gab es ja dann auch mit in so Bereichen wie Rockmusik oder Jazz. Auch vielleicht hat es dann auch ganz gut funktioniert teilweise, oder? Wie war das?
Ja, also wir selber beschäftigen uns jetzt während der Tagung damit einleitend, wenn man so will. Also es gibt jetzt einen Plan, dann den ersten Vortrag, der sich auch so ein bisschen damit beschäftigt und das Thema umreißt und versucht zu zeigen, inwieweit denn das subkulturelle oder die subkulturellen Milieus entsprechend als integrierbar wirkten oder eben halt auch nicht. Da hat die SED, hat aber auch die Staatssicherheit auch ganz unterschiedlich geurteilt. Also gerade in Bezug zur Repression, das ist ja bei uns eher das Thema, sieht man, dass da auch mit zweierlei Maß gemessen wird. Da wird schon geschaut, wie treten die Leute auf, gehen die eher regelmäßig zur Arbeit, sind die ordentlich gekleidet, wie auch immer. Ne? Da fielen zum Beispiel Punks immer deutlicher durchs Raster und es gibt so eine ganz markante bzw. also ganz bekannte Analysen der Stadtsicherheit, wo das dann auch gerankt wird. Und da kommen Faschos, wie es da manchmal bezeichnet wird, oder rechte Skinheads immer deutlich besser bei weg als Punks, was ja ideologisch gesehen schon etwas fragwürdig erscheint beim sozialistischen Staat. Aber das hatte eine innere Logik bei der Stadtsicherheit und auch der SED.
Es gab also wahrscheinlich dann auch Mittel und Wege jenseits von Inhaftierung, halt um so Jugendliche dann vielleicht auch ein bisschen unter Druck zu setzen, oder? Kannst du das bestätigen? Also wenn du davon sprichst, dass vielleicht dann auch rechte Jugendliche so ein bisschen vielleicht gegen die Linken oder die anderen Subkulturen vielleicht dann ein bisschen mehr Spielräume hatten?
Also es gab auf jeden Fall auch Mittel vor der Inhaftierung oder vor einer sogar Haftstrafe auf Jugendliche einzuwirken, die sich in so kulturellen Bereichen bewegten und als negativ dekadent beschrieben worden sind. Das ist ja dieser Stasi-Begriff, der da ganz wichtig ist. Und das sind mitunter dann Ordnungsgelder beispielsweise. Ne? Das sind dann Sachen, die auch richtig ins Kerbholz schlagen, weil die ja kaum zu finanzieren waren, wenn man ehrlich ist. Also da hat man natürlich auch im Vorfeld, bevor es jetzt zu Inhaftierung und teilweise auch Haftstrafen wegen der genannten Dinge wie sogenanntes Raulitum oder Zusammenrottung oder aber auch öffentliche Herabwürdigung der staatlichen Ordnung, das ist auch so eine Art Gummiparagraf, der da vielfach angewendet worden ist, noch andere Mittel und Wege gehabt, ja, um zu sanktionieren, Bedrohungsszenarien aufzubauen. Das gab es tatsächlich.
Ihr habt ja jetzt doch an den beiden Tagen doch so einige Vorträge auch zu spezifischen Szenen vor und geplant. Vielleicht kannst du so einen kleinen Überblick auch geben, was ihr so beleuchten wollt. Das ist ja doch ganz interessant eigentlich, was da für eine Vielfalt auch existiert hat.
Ja, also wir schaffen in diesen zwei Tagen nicht alles unterzubringen, das muss man sagen. Ja, wir haben das dann dementsprechend auch schon ein bisschen hierarchisieren müssen. Dann sind ein paar Sachen rausgefallen, die der ein oder andere im Planungsteam auch gerne mit drin gehabt hätte, aber so ist das dann halt manchmal. Ja, wir haben zum Beispiel was über Blueser und Kunden so genannt, ne, als Eingangsvortrag, wenn man jetzt in die Details oder in die Milieus schauen will. Und das ist dann weitestgehend auch chronologisch zu verstehen. Also damit fangen wir so ein bisschen an. Dann haben wir vor allem Punks natürlich auch mit drin, aber auch Heavy Metal. Ja, also Subkultur rund um Heavy-Metal-Musik soll mit aufgegriffen werden. Und das Thema rund um Skinheads ist dann bei der heutigen Abendveranstaltung eher nochmal mit dabei.
Du hast das schon kurz angesprochen. Jetzt gab es ja doch juristisch auch recht eigentümliche Konstrukte in der DDR, so zum Beispiel eben den Paragraphen 220, öffentliche Herabwürdigung staatlicher Organe. Was gab es denn da so an juristischen Begründungen, mit denen auch Menschen aus den Subkulturen da eingeschüchtert oder inhaftiert wurden?
Ja, die Begründungen waren an sich weitestgehend reduziert auf die entsprechenden Straftatsbestände. Ne? Also das ist doch das Interessante, wenn wir jetzt über Raulitum oder dergleichen sprechen und das in der Akte sehen, dann heißt das erstmal noch nicht viel. Ne? Und auch sowas wie Zusammenrottung, das ist schwierig zu deuten. In den Einzelfällen sieht man dann, dass da ganz verschiedene Dinge hinterstehen können. Ne? Also dass sowas wie Rauditum sowohl für Punks als auch Skinheads, die sich vielleicht auch gegenüberstanden in einer spezifischen Situation, angewendet worden ist und das aber dann auch erst in den Details klar wird. Ja. Also da gibt es aufgrund der entsprechenden Paragraphen und dieser grauen Masse an Zuordnung doch relativ viel Deutungsmöglichkeiten. Ja. Aber konkret ist es natürlich erstmal, Leute beteiligen sich, organisieren, ne, Zusammenkünfte feiern, Konzerte, was auch immer und landen dadurch dann auch in den entsprechenden engeren Fokus.
Es gab in Halle ja doch auch einige Höhepunkte staatsfernen Wirkens. Also es gab so eine ganz interessante Szenerie, die sich rund um so die Praxis des Schwarzwohnens, da hat Udo Krassow, so ein Historiker, ein ganz interessantes Buch drüber veröffentlicht, dann sich etabliert haben seit den 70er Jahren. Aber es gab auch so im Bereich der Literatur ziemlich interessante und auch ein bisschen staatsferne Dinge, die da geschehen sind in Halle. Und es gab auch zum Beispiel 1983 das erste Punkfestival in der DDR in der Christuskirche. Hatte das damals eigentlich Folgen für die Beteiligten und ja, wie war das vielleicht damals?
Also das Staatsferne gab es, also insbesondere ab den 80er Jahren dann umso mehr. Ne? Das ist etwas, was sich dann anbahnt, wenn man so möchte. Und klar, also Konsequenzen, wie gesagt, ne, darüber haben wir gerade gesprochen, das sind dann weniger massenhafte Verhaftungen in den 80er Jahren, beziehungsweise Inhaftierung in dem Sinne, dass dann Verurteilungen folgen, aber das reicht ja dann mitunter auch, Leute immer mal wieder abzuholen, die entsprechend vorzuladen, zu verhören. Na, also die Situation ist für viele ja schon bedrohlich genug und wenn dann nach dem 5. oder 10. Mal doch entsprechend die Untersuchungshaft tatsächlich folgt, dann ist das für viele natürlich auch noch ein umso größerer Schlag vom Bug. Also das ist natürlich auch in der Punk-Szene in Halle dann mitunter Thema gewesen. Ne? Also die ja recht groß war, verhältnismäßig, ja, aber bei solchen Worten wie groß muss man aufpassen, das kann man nicht in heutige Bezüge setzen. Man spricht dann in vielen ostdeutschen Städten auch eher über eine Handvoll von Beteiligten, die in einer Gruppe aktiv sind.
War das Handeln der staatlichen Organe dann manchmal auch so ein bisschen widersprüchlich? Also wenn ich so ein bisschen drauf gucke, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass dann manchmal auch so ein Exempel statuiert werden sollte, aber andererseits dann manchmal auch wieder Dinge laufen gelassen wurden, weil eben ja dann auch unterschiedliche Personen da bei den staatlichen Organen am Wirken waren. Also kannst du das auch bestätigen, dass da so auch Widersprüche gab sozusagen?
Es gibt schon auch immer ein Auf und Ab, also es bleibt nicht gleichbleibend. Das gilt aber für viele Bereiche im Bereich der Repressionen in der DDR. Ja, das ist von außen schwer zu deuten gewesen. Da wird mal, wenn man die Züge etwas lose gelassen und dann gibt es wieder eine etwas stärkere Repressionsphase. Das sind meist dann auch interne Überlegungen. Ne? Das ist dann was intern ansteht. Wie die aktuelle Entwicklung beispielsweise ist, wie die Lage im Bezirk eingeschätzt wird, was jetzt Zunahme oder Abnahme von entsprechenden Gruppen anbelangt, ne, deren Aktivität und dergleichen. Also das ist manchmal nicht ganz klar zu sagen und tatsächlich dann widersprüchlich. Am ehesten, also, wenn man sich jetzt zum Beispiel, das ist eine andere Thematik, aber wenn man sich jetzt die Thematik rund um die Ausreiseantragsteller aus der DDR anschaut, dann sind Leute manchmal einfach so relativ schnell rausgekommen nach dem entsprechenden Antrag und dann war wieder lange Zeit nichts möglich und die Leute wurden schikaniert, mitunter verhaftet. Ja, und da war auch nicht zu deuten, nicht zu sehen, warum ist dem denn so. Ja, das ist dann intern wurde beschlossen, jetzt lassen wir mal Druck aus dem Kessel und wenn das dann getan worden ist, dann ging es mit den alten Repressionen weiter. Ja, und das ist dann natürlich für die entsprechenden Beteiligten oder Betroffenen nicht zu erahnen, wann nun was ansteht.
Bei euch gibt es ja auch so ein Zeitzeugengespräch, wo Shanghai Tränger, auch so ein Punk-Sänger, mit dabei sein wird. Der hat in verschiedenen Magdeburger Punkbands gespielt, bei Vitamin A unter anderem, dann später bei Anti-X auch. Und ja, der hat auch einen Roman geschrieben, interessanterweise, Mir und Minois Pirols, der auch so eine Inhaftierung in der Szene in Magdeburg ist, die allerdings verortet, schildert. Denkst du, dass so ein Roman auch eine gute Sache sein kann, um so die Geschichte aufzuarbeiten? Und gibt es da noch mehr Beispiele für Leute, die das versucht haben, eben so diese Inhaftierungssachen in so einer literarischen Form dann zu verarbeiten?
Ja, also das auf jeden Fall. Es gibt sehr viel Literatur aus dem Bereich, Erinnerungsberichte, aber auch Fiktionalisiertes, wo dann natürlich auch immer noch das Erlebte dominant ist, aber ja, aufgrund der literarischen Freiheit und der Lesbarkeit, der Passus Belletristik vielleicht auch eher passt. Das gibt es auf jeden Fall, ja, und das ist auch eine Möglichkeit, eine finde ich sehr gute Möglichkeit, um Leute für historische Themen zu sensibilisieren, gerade wenn es um solche doch recht harten Vorgänge und Schicksale geht. Ja, also da bin ich schon der Meinung. Natürlich ist das immer zu trennen, da muss man gucken, wie man was aufbereitet. Ja, also das ist klar, dass dann entsprechende Sachliteratur anders gelesen wird, aber auch oftmals weniger verständlich zu sein scheint als ein etwas emotionalerer Bericht, der subjektiv geschildert wird und dann mitunter auch belletristisch. Ja, aber das sehe ich auch als eine gute Möglichkeit und sehr sinnvolle Art, damit umzugehen.
Ihr weitet den Blick dann ja auch nochmal so ein bisschen mit der Lesung von Hendrik Bolz, der liest aus seinem Roman Nullerjahre. Könnte es also auch interessant sein, auf das zu blicken, was mit den Subkulturen dann in den 90er Jahren geschehen ist oder was? Wieso habt ihr da Hendrik Bolz noch dann mit ins Programm genommen?
Wir wollten das Halle-Forum an sich so ein bisschen öffnen. Ne? Also das ist ja auch relativ logisch, dass die Leute jemals politisch inhaftiert aus der DDR nicht jünger werden. Und wir hatten dann die Idee, thematisch dranbleiben am Thema, aber zugleich ein bisschen was für die Stadtgesellschaft mitgeben. Wir machen das also größer, ziehen das größer auf, sodass sich die Gruppen Stadtgesellschaft und jüngere Leute mitunter und die traditionellen Teilnehmer des Halle-Forums vielleicht bei dieser Abendveranstaltung auch so ein bisschen durchmischen und man da mal so einen Begegnungspunkt hat. Ja, und Hendrik Bolz ist jetzt eingeladen, obwohl er natürlich nicht zur DDR-Jugendsubkultur spricht, sondern aus seinen eigenen Erlebnissen, aus seiner Jugendzeit in den, ja, wie genannt, Nullerjahren. 90er Jahre, Nullerjahren, aber das ist ja auch gerade eigentlich ein sehr aktueller Punkt, also Transformationsprozesse und auch im Bereich von Gewalt beziehungsweise rechtsextremen Jugendlichen, die 1991, 92 auf einmal alle da waren. Ne? Und das ist natürlich nicht so, da gibt es eine gewisse Vorgeschichte, da gibt es natürlich vorher auch, und das sieht man auch ganz gut in den Stasi-Unterlagen berichten, dass da halt schon Aktivitäten vorhanden sind und was dann halt 1990 passiert und dafür haben wir dann auch nicht nur Hendrik Bolster, sondern auch jemanden, der sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt, Stefan Wellgraf aus Berlin, im Nachgespräch, ist, dass die schon westdeutsche sehr aktive Szene, die feste Strukturen hat, aber aus diesen kleinen Bereichen kaum rauskommt, also wenig anbindungsfähig ist, ein bisschen stagniert, aber jetzt halt ihre Kader nutzt, um im Osten Fuß zu fassen und das halt sehr, sehr clever und erfolgreich macht. sodass die NPD 1990 schon mit auf den Montagsdemonstrationen ist und dort ihre Flyer verteilt und in so eine Art politisches Vakuum sticht, wo Jugendliche natürlich auch umso mehr versuchen, Orientierung zu finden in diesem ja nun nicht mehr existierenden Staat, beziehungsweise in dem neuen, wo doch einige Regeln anders sind oder einige Voraussetzungen andere sind. Und das ist sicherlich ein Thema, was man also auch durch diesen historischen Blick schärfen kann. Das heißt, was ist Ende der 80er Jahre eigentlich in Halle oder auch in der DDR insgesamt Status quo gewesen in diesem Bereich? Was passiert 1990 und wie geht es dann eigentlich in den sogenannten Baseballschlägerjahren weiter?
Ja, das 30. Halle-Forum, das beginnt heute, am heutigen Donnerstag, mit dem Titel Jugendsubkulturen und die Sicherheitsorgane der DDR zwischen Unverständnis und Dämonisierung. Ab 14.30 Uhr geht das los. Vielleicht kannst du nochmal alle näheren Daten durchsagen und vielleicht auch eine Internetpräsenz. Und wo muss man überhaupt hin und so weiter?
Möchte ich einhaken, also nett, dass wir uns unterhalten können, aber das ist natürlich bei so einer Tagung dann irgendwann auch mit der Anmeldeliste durch. Also gerne kann man sich in den nächsten Jahren dafür anmelden. Für dieses Jahr wird es leider nichts. Es ist immer im MMZ traditionell. Ja, und die Abendveranstaltung ist unterschiedlich. Das ist dann manchmal im Roten Ochsen. Wir haben es aber auch schon mal im Pushkino veranstaltet. Also da sind wir flexibel und überlegen uns immer was anderes oder was halt gerade passend erscheint. Ja, aber auch zur heutigen Abendveranstaltung haben wir tatsächlich keine Plätze mehr. Insofern kann ich bloß begrüßen, wenn sich Leute vielleicht in den kommenden Jahren dafür interessieren, dann frühzeitig anzufragen. Ja, aber wir sind da glücklicherweise immer recht schnell auch ausgebucht.
Genau, die Tagung findet heute noch statt. Ganz interessantes Thema auf jeden Fall in Halle. Und wir machen jetzt weiter, spielen nochmal Musik, die heute in Leipzig stattfindet. Ich glaube im Felsenkeller, oder?
Was hast du rausgesucht? Genau, 20 Uhr spielt da La Fee. Und wir haben von ihr jetzt auch einen Song. Und zwar, den kennt man vielleicht, Heul doch.
Dieses Lied für dich und sing es in dein Gesicht, das hast du dir wirklich verdient. Ich hab dir vertraut und deine Lügen geglaubt. Ja, Liebe macht doof und blind. Dann hab ich's kapiert, hab dich endlich rasiert. Sag mal, hast du da was verpasst? Denn jetzt sitzt du vor mir, sag, was willst du noch hier? Deine Augen sind ja ganz nass, na komm schon. Bis drei, dann will ich dich nie mehr sehen. Oder bleib vor mir sitzen und fang an zu schwitzen, wenn ich dir deinen Hals umdreh. Ich vermiss dich nie mehr, nein, du bist das nicht wert. Es geht mir so gut ohne dich. Bitte geh endlich weg, denn es hat keinen Zweck. Nochmal verarschst du mich nicht.
Ja, das ist heute Abend im Felsenkeller zu sehen und wir machen jetzt weiter und hören nochmal was über Chemnitz, das ist ja Kulturhauptstadt bekanntlich. Das ganze Jahr jetzt 2025, auch im Umland sind das Sachen, wir haben auch noch was rausgesucht dann und wir haben aber auch ein Gespräch geführt, das haben wir schon jetzt vor ein paar Tagen geführt und denn da war auch ein Kongress der Freien Radios in Chemnitz, die Zukunftswerkstatt Community Media und da anlässlich dessen habe ich mich unterhalten mit Jan und der hat das Folgende gesagt. Ja, wir sind immer noch in Chemnitz, das ja Kulturhauptstadt ist, glücklicherweise, oder auch vielleicht nicht. Ich habe jetzt nochmal als Teil meiner Straßenumfrage jemanden hierher gebeten. Stell dich vielleicht mal selber kurz vor.
Das ist gar keine Straße hier. Wir sind mitten in einem Raum. Ich bin Jan. Hallo. Ich wohne in Chemnitz. Und ja, was willst du noch wissen?
Bist du ja geboren oder später hingezogen?
Ich bin in Zwickau geboren, aber in meinem fünften Lebensjahr begab es sich, dass meine Eltern sich mit mir zusammen und meinen Geschwistern hierher begeben haben. Nach Chemnitz. Kamarkstadt.
Damals.
Damals.
Ist jetzt dein Gefühl zur Kulturhauptstadt? Bist du eher positiv damit oder ja, stören dich auch Dinge dran? Wie ist die Umsetzung? Wie ist das für dich bedeutet, das für dich was?
Viele Fragen und auch eine gewisse Entwicklung. Also erstmal mega happy, dass das geklappt hat, dass wir das erreichen konnten, ja Kulturhauptstadt Europa 2025 zu werden. Aber natürlich, wie das so ist in einer Stadt, in einer Stadtgesellschaft, ist der Prozess der Vorbereitung und der Durchführung und der Beteiligung immer auch ein umstrittener.
Und war es auch positiv für dich, vielleicht Leute zu treffen? Man trifft ja wahrscheinlich viele Leute, die einem nach dem Weg fragen, weil sie irgendwas zur Kulturhauptstadt suchen oder so. Oder gab es da viele Erlebnisse für dich jetzt so, also mit Besuchern und Besucherinnen?
Du siehst mich jetzt nicht grinsen. Genauer gesagt, die jetzt zuhören, sehen mich nicht grinsen, du schon. Es ist wirklich merkbar, dass sich plötzlich doch in einer wahrnehmbaren Zahl Touristinnen in Chemnitz bewegen. Man erkennt sie, wie man sie in anderen Städten erkennt. Nicht mit Ferngläsern, aber mit Fotoapparaten und mit gemächlichem Schritt. Und ich habe das beobachtet, dass die Dinge anschauen, an denen ich jeden Tag vorbeirenne und die ich keines Blickes würdige, weil es halt Alltag ist. Und das, dann merkt man so ein bisschen, dass es schon was anderes, als Tourist irgendwo zu sein oder als Bewohner irgendwo zu sein.
Wirkt sich das auf deinen Stadtteil, also auf das Zusammenleben aus oder eher nicht? Denkst du, dass da nachhaltig was von bleiben wird?
Also in meinem Stadtteil, wo ich wohne, das hat mit Kulturhauptstadt eigentlich gar nichts zu tun. Das ist ein recht ruhiges Altbauwohngebiet. Da gibt es nicht mal eine Kneipe, da muss man schon in den nächsten Stadtteil laufen. Da merkst du nichts von Kulturhauptstadt. Die Leute dort sind doch alle eher gechillt, zurückgezogen. Die leben da in ihren Häusern und Höfen. Man hat miteinander zu tun, aber Kulturhauptstadt ist dort nicht das Thema. Jedenfalls nicht in der Bubble, in der ich mich so bewege.
Jetzt noch eine andere Frage, denn Radio ist ja auch ein Thema, was hier auf diesem Zukunftswerkstatt Community Media, auf der wir uns auch befinden und die auch ein bisschen mit davon profitiert, vielleicht von dieser Kulturhauptstadt. Hörst du noch Radio und ja, machst du Radio?
Radio mache ich nicht wirklich, weil ich Fördermitglied bin bei Radio T und keine eigene Sendung mache. Ich helfe so manchmal organisatorisch ein bisschen mit, aber eher sehe ich mich als Fördermitglied. Radio selber höre ich, meistens im Auto, manchmal in der Küche, aber eher im Auto. Und dann immer Radio T oder Deutschlandfunk und solche Sachen. Ich höre kaum andere Chemnitzer Sender, manchmal Radio Chemnitz. Aber ich glaube, dass das in allen Radios, bei Radio T natürlich auch besonders stark eine Rolle spielt, dass Chemnitz Kulturhauptstadt ist. Es ist schon medienpräsent, sage ich mal so.
Glaubst du, dass Radio T davon profitiert, von dieser Kulturhauptstadt?
Naja, Radio T hat meines Wissens erstmal auch ein tolles Projekt landen können, mehrere sogar, glaube ich. Und hat von Anfang an sich auch eingebracht, Menschen zur Kulturhauptstadt zu bringen. Also damit meine ich durchaus die Chemnitzerin, weil da gibt es nicht automatisch eine Verbindung, ist klar. Und trägt ja mit seiner eigenen Kulturarbeit, die das Radio quasi leistet, und mit seiner eigenen Bildungsarbeit, Informationsarbeit zum Gelingen einer Kulturhauptstadt bei. Das kann man schon so sagen. Alleine schon mit diesem Kongress.
Die Kulturhauptstadt soll ja doch auch viele Menschen ansprechen. Kann es dann auch zu so einer Art bisschen, weil es sind ja viele eigentlich nicht kommerzielle Vereine, die da auch vielleicht irgendwie mitmachen, auch so ein bisschen Selbstausbeutung führen? Oder gibt es auch Kritik aus der Stadtgesellschaft, dass man dann doch nicht so sehr davon profitiert?
Naja, ich finde, dass die Kulturarbeit in der freien Kulturszene grundsätzlich Selbstausbeutung pur ist. Man will den eigenen Betrieb, die eigenen Ideen, die eigenen Projekte am Laufen halten. Und da kann man nicht immer nur aufs Geld schauen, da wird man nicht reich. Es kommt so viel rein, manchmal nicht mal das, dass man die Projekte halten kann. Und das ist schon ein Umstand, auf dem sich gerne ausgeruht wird seitens der Kulturhauptstadt, dass man sich an die freie Szene immer dann erinnert, wenn man eine Vielfalt braucht, wenn man Freiwilligkeit braucht. Aber wir reden gleichzeitig über eine brutale Einstellung von Kulturförderung, also in Größenordnungen, und Förderung von Jugendarbeiten, Jugendarbeit, die auf uns zurollt und teilweise auch schon vorhanden ist. Und das ist ja irgendwie, als würde man dir vorne die Hand reichen und hinten eins mit dem Brett auf den Hinterkopf geben gleichzeitig. Das ist irgendwie nicht nachvollziehbar. Und ja, jeder Träger hat natürlich selber die Chance, für sich zu entscheiden, ob er da mitmacht oder nicht. Manchmal auch mit der Pistole auf der Brust, gerade bei Mikroprojekten. Da kommt dann mal ein paar hundert oder vielleicht sogar mal 1.000 Euro weniger rein. Wirst es trotzdem machen, unterschreibst du dann und dann ist denen der Finanzplan egal, ob du da klarkommst oder nicht, oder du gibst das Projekt zurück. Und das ist ehrlich gesagt auch nicht die feine englische Art.
Das war ein kurzer Einblick in die Kulturhauptstadt in Chemnitz und auch, wie sich das so anfühlt, wenn man da eher so in unkommerziellen Projekten in Chemnitz tätig ist, das dann manchmal auch ein bisschen überfordernd sein kann, vielleicht weil doch viel zu tun ist da auch und nicht immer alles gut bezahlt wird, auch im Kulturbereich. Heute Abend sind da auch ganz interessante Sachen, Interpolar Nuclei Topographing Fissures. Das ist eine Ausstellung über die Warenkosten des Bergbaus im deutsch-tschechischen Erzgebirge. Das spielt ja auch nicht nur Chemnitz spielt eine Rolle in dieser Kulturhauptstadt, sondern auch die Umgebung von Chemnitz. Da geht es halt um auch den Uranbergbau in Johanngeorgenstadt, wo der Uran entdeckt und in auch der tschechischen Seite in Jachimov zum Beispiel, da fand Marie Curie die Radioaktivität und entdeckte auch die Elemente Radium und Polonium. Und die Welt und das Erzgebirge haben sich dadurch verändert, um diese Veränderungen auch, die dann im Erzgebirge passiert sind und auch dann auf Chemnitz ausgestrahlt haben, geht es in dieser Ausstellung, die heute Abend dann nochmal zu sehen ist, und zwar im Hot Super Chemnitz in den Extractive Zones Projekt am heutigen 7. November ab 18 bis 22 Uhr. Das ist so ein Projekt Extractive Zones, was hier im Gesamten damit beschäftigt, und der Veranstaltungsort ist das Hot Super Chemnitz wiederum, wo das stattfinden wird. Das könnt ihr euch selber dann auf der Seite auch raussuchen, chemnitz2025.de. Wenn ihr noch auf ein Konzert in Chemnitz gehen wollt, heute Abend ist das auch möglich. Da spielt die Gruppe Hellenica, von denen hören wir auch noch mal ganz kurz in die Musik rein. Die spielen im Lokomov heute Abend ab 20 Uhr. Das ist ein Stummfilmkonzert und der Klingen tut das so. Jetzt instrumentale Stücke, da wird der Film The Seashell and the Clergyman von 1928, ein surrealistischer Film, vertont von dieser Gruppe aus Kanada. Und heute Abend wäre das im Lokomov, das befindet sich in der Zietenstraße am Sonnenberg in Chemnitz. Und wenn ihr aber nicht in Chemnitz seid, dann egal, wir können auch noch was anderes euch anbieten und zum Angebot stellen. In Halle sind auch verschiedene Dinge immer los, und was auch in Halle ist, allerdings auch eine rechte Buchmesse, über die wir noch berichten wollten in dieser Sendung. Die wird am morgigen 8. November, dem Samstag, beginnen und noch bis zum Sonntag dann auch gehen. Und alles darüber erfahren wir jetzt in einem Beitrag, den wir von Radio Korax übernommen haben, der sich kritisch mit dieser rechten Buchmesse beschäftigt.
Wird nicht nur von Susanne Dagen veranstaltet, sondern vom Buchhaus Loschwitz. Wobei man aber ganz klar sagen muss, da gibt es beste Kontakte auch in die extreme Rechte rund um Schnellroda, die da auch alle mit an Bord sind. Und man muss tatsächlich auch als Veranstalter mit anführen die Hallemesse bzw. die Zwerensgruppe. Insofern, als dass sie da eben auch eine Menge logistische Unterstützung geben, eben nicht nur den Raum zur Verfügung stellen, sondern mit zahlreichen anderen Firmen, IT-Dienstleistern, Messebau etc. vertreten sind.
Du hast jetzt die Zwerensgruppe angesprochen, die betreiben ja auch noch in anderen Städten irgendwie Messehallen, zum Beispiel in Gießen, wo ja auch ja, die AfD-Jugendorganisation sich jetzt Ende November neu gründen möchte. Du meinst jetzt, die tritt direkt als Veranstalter auf die Firmengruppe. Die haben ja aber gleichzeitig auch vor einiger Zeit erst den linken Parteitag in der Halle Messe gemacht, machen laut Selbstdarstellung alles, was das politische Spektrum sozusagen erlaubt, ja, tatsächlich erlaubt, über einen Anwalt mitgeteilt. Wieso würdest du sagen, dass da jetzt eine aktive Beteiligung ist? Also wie würdest du diese Firmengruppe einordnen?
Also erstmal, die Zwerenz-Gruppe ist ein familiengeführtes Unternehmen, das geführt wird von Roland und Beate Zwerenz und dem Sohn Peter Schreiber. Zu dem Firmenkonglomerat, muss man tatsächlich sagen, gehören fast 100 Firmen noch mit dazu, die unterschiedliche Aufgaben haben und unterschiedlich im Bereich Veranstaltungen, Messen tätig sind. Die treten tatsächlich nicht direkt als Veranstalter mit auf, aber man muss sie mit dazu zählen. Vor allen Dingen auch aus den Aussagen, die Susanne Dagen selber gemacht hat. Sie hat mit der Zwerenz-Gruppe, so wie sie das in einem Podcast gesagt hat, den finanzkräftigen Partner, der offensichtlich einiges aushalten kann und der auch bereit ist, da zu investieren. Unter anderem eben in die Messeseitenwechsel hier in Halle, aber auch darüber hinaus eben mit Logistik etc. dort zur Verfügung steht. Und die Messe eben, also nicht nur den Raum, die Behauptung war ja, man müsse den Raum zur Verfügung stellen, aufgrund von Neutralität da irgendwie was machen müsste. Das ist natürlich nicht der Fall, es ist ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen, die können sich natürlich aussuchen, mit wem sie zusammenarbeiten und mit wem nicht. Und tun das aber eben an dieser Stelle mit der extremen Rechten. Die arbeiten mit denen zusammen, nicht nur hier in Halle, sondern auch in Gießen. Und soll da der Gründungsparteitag stattfinden, der AfD-Jugend. Und da ist natürlich auch groß Gegenprotest angekündigt. Aber auch da arbeitet man eben mit der extremen Rechten zusammen. Insofern ist es, glaube ich, ein wichtiger Partner, ohne den es diese Messe definitiv so nicht geben würde.
Konkret auf die Messe nochmal nach Halle zurückzukommen, jetzt von der Zwerenz-Gruppe vielleicht ein bisschen weg. Was sind denn da für Ausstellerinnen, also was für Verlage und Zeitungen und so weiter sind denn in Halle angekündigt? Also was ist da für ein politisches Spektrum zu erwarten auch?
Das Spektrum, was da zu erwarten ist, ist tatsächlich sehr breit, ein großes Sammelsurium. Im AusstellerInnenverzeichnis finden sich fast über 100 Beiträge bzw. AusstellerInnen, die dort aufgeführt werden. Das sind erstmal die üblichen Verdächtigen aus der Region, zum Beispiel Sezession, der Antaios Verlag von Götz Kubitschek, dann ein bisschen weiter über die Region hinaus und ein bisschen größer, zum Beispiel der Kompakt Verlag, die Junge Freiheit ist mit dabei. Und das geht dann weiter über rechtsesoterische Verlage, zum Beispiel Nu Visio, die in der Corona-Pandemie eine größere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren haben, aber auch die Zeitschrift Demokratischer Widerstand, die in der Corona-Pandemie eine große Rolle gespielt haben, auch schon in Schnellroda waren, bis hin zu extrem rechten Neonazismus, zum Beispiel der Sturmzeichen Verlag, der früher der Partei Die Rechte nahestand und heute noch das Magazin Nationaler Sozialismus heute herausgibt. Das ist so das Spektrum, was man da erwarten kann. Jetzt klingt über 100 AusstellerInnen tatsächlich erstmal viel. Wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, muss man aber auch tatsächlich feststellen, dass ein sehr, sehr großer Teil davon irgendwelche Einzelverleger sind. Zum Teil sind das auch KünstlerInnen. Also man will auch irgendwie mit Kunst ein bisschen punkten. Und dann finden sich auch so ganz eigenartige Sachen. Es ist ein Bootsbauer dabei, ein Katamaranbau, der da auch mit ausstellen soll. Was der damit zu tun hat, wird dann nicht ganz deutlich. Aber offensichtlich musste man irgendwie die AusstellerInnen voll bekommen und das irgendwie viel aussehen lassen. Wenn man sich da noch ein bisschen genauer mit den Verlagen beschäftigen möchte, empfehle ich auch unsere Kampagnenseite Antifaschistischer Zeitenwechsel bei Instagram. Da haben wir nämlich eine Broschüre auf fast 40 Seiten veröffentlicht, wo man nochmal einen Überblick bekommen kann, was sind da für Verlage überhaupt da, was machen die, und das ist ein ganz guter Überblick, um da einen Einstieg zu finden.
Sicherlich auch nach der Messe noch ein sinnvolles Medium, um sich da zu informieren. Jetzt haben wir schon über die Bandbreite von rechts bis rechtsextrem oder rechtsradikal gesprochen an Verleger, AusstellerInnen. Was zieht denn das für ein Publikum an? Weil die Halle Messe ist ja schon so laut Eigenbezeichnung die größte Messehalle in Sachsen-Anhalt. Passen irgendwie bis zu 10.000 Leute rein. Was für ein Publikum wird erwartet? Also sowohl von der Menge als auch ja, vom Spektrum her, sage ich mal, politischem.
Vom Spektrum her von den BesucherInnen wird sich das sicherlich widerspiegeln, was die AusstellerInnen da bieten sozusagen. Wir gehen davon aus, dass die gesamte Bandbreite von vermeintlich konservativen oder sogar liberalen BesucherInnen über die EsoterikerInnen bis hin eben zur extrem rechten, neonazistisch, völkisch-nationalistischen Leuten dort alles auftauchen wird. Das beschränkt sich auch nicht nur auf den deutschsprachigen Raum. Wir haben einige Aussteller auch aus dem europäischen Ausland mit dabei, aus Frankreich zum Beispiel. Das Institut Iliade ist da vielleicht ein Begriff, ist ein französischer Think Tank. der so ein bisschen Vorbild ist für Schnellroder, die sind mit dabei. Aber auch aus Osteuropa haben wir da Leute dabei. Also das geht über die Region hinaus, über den deutschsprachigen Raum in Europa auch. Insofern ist es eine wichtige Vernetzungsveranstaltung. Und da ist Halle insofern gut geeignet, als dass man es eben in der Mitte sozusagen gut erreichen kann. Und das aus allen Himmelsrichtungen. Von der Menge an BesucherInnen tappen wir tatsächlich so ein bisschen im Dunkel. Guckt man sich das an, was die Messe Seitenwechsel selber auf ihrer Homepage angibt, dann kann man feststellen, dass nicht die gesamte Halle-Messe, sondern bloß ein relativ kleiner Raum genutzt wird. Jetzt verteilt sich das sicherlich über 2 Tage und auch noch eine Abendveranstaltung. Insofern muss man da sicherlich mit einigen 100 bis möglicherweise einigen 1000 TeilnehmerInnen ausgehen. Ob die tatsächlich kommen werden, bleibt so ein bisschen im Dunkel. Susanne Dagen, die Veranstalterin, hatte vor ein paar Tagen damit kokettiert, dass ja eigentlich der Sonnabend ausverkauft wäre. Jetzt ist das Blöde, dass es auf der Homepage aber gar keine Möglichkeit gibt, überhaupt ein Tagesticket zu holen für nur einen Tag für den Sonnabend. Insofern eiert sie da seit vielen Wochen rum. Es könnte irgendwann ausverkauft sein und wir rechnen da mit 10.000 TeilnehmerInnen. So richtig gibt es das noch nicht her, was wir jetzt zumindest aktuell beobachten können.
Du hast jetzt schon so ein Stichwort genannt, Vernetzung, und auch darüber gesprochen, dass auch aus dem Ausland tendenziell einerseits Aussteller kommen, andererseits BesucherInnen erwartet werden, wobei das ja oft auch eine Doppelfunktion ist, sage ich mal. Was für Auswirkungen und was für eine Funktion hat denn diese Buchmesse für die rechte Szene in Deutschland, aber auch ja, im nahen europäischen Ausland?
Also erstmal ist es ganz wichtig für die extreme Rechte, so eine Art Literaturpolitik überhaupt zu betreiben. Also sie gehen da auf jeden Fall mit einem Plan ran. Das ist ein Element für sie, um die eigenen Leute erstmal ideologisch zu schulen. Und darüber hinaus ist es dann natürlich auch eine Möglichkeit, wie du gesagt hast, eben sich zu vernetzen, Kontakte zu knüpfen. Das ist jetzt schon deutlich, wenn man sich die Verlage anguckt, die kennen sich alle irgendwie untereinander. Man kann da immer wieder mindestens 1, 2, 3 Querverbindungen ziehen. Das hat dann also eine Wirkung zum einen natürlich nach innen, in die eigene Szene, sich zu bestärken, wir machen hier das Richtige, wir sind die Guten und. Und natürlich dann aber auch nach außen, vor allen Dingen in die Richtung, dass man somit eben extrem rechte Ideologie natürlich auch normalisieren kann.
Das war ein leicht gekürzter Beitrag zur rechten Buchmesse in Halle. Findet auch eine Kundgebung dann statt am 8. November ab 9 Uhr, Damaschkestraße, Ecke Dieselstraße in Halle, die sich kritisch dann auf diese Buchmesse bezieht. Wir sind damit allerdings auch am Ende angelangt. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit jetzt. Wir verabschieden uns damit aus dieser Mittagspause. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß. Als nächstes hört ihr die Common Voices hier und damit sagen wir Tschüss für heute.
Tschüss.
Genau, und ihr hört jetzt weiter eine ganz interessante Sendung, die auch aus Halle kommt und Common Voices heißt.